kommen zu Feusi Federal, zum Tag direkt aus dem Bundeshaus, zu Innenheim mit interessanten Gästen. Heute mit dem Hans-Peter Portmann, FDP-Nationalrat aus dem Kanton Zürich und Außenpolitiker seit ganz vielen Jahren. Und natürlich, wir reden über Beziehungen von der Schweiz zur Europäischen Union. Begleitet mit einem Wein aus der Staatskellerei Zürich, weil du aus Zürich bist.
Ja, wunderbar.
Ein weisser
Assemblage. Das ist übrigens ein Grund, warum ich immer sehr gerne komme. Ja. Weil es bei dir etwas zu trinken gibt und meistens ist es auch noch ein guter Tropfen.
Aber das ist gut.
Gesprächsthemen sind auch immer hochinteressant.
Nein, du bist nicht der Einzige, der das sagt.
Zum Wohl. Merci. Zum Wohl. Merci. Zum Wohl.
Also, das, was in dieser Woche die Leute am meisten bewegt, aufregt, ist der Entscheid vom Bundesrat in Sachen Ständemehr. Letzten Mittwoch, Bundesrat Ignacio Cassis tritt vor die Medien und sagt, ein fakultatives Referendum ohne Ständemehr, allein mit Volksmehr, genügt, sei die beste Lösung und sei eine Fortsetzung von der Kontinuität vom Bundesrat. Und wenn ich es richtig in Erinnerung habe, teilst du genau die Meinung. Warum?
Also ich teile die Meinung nur bei zwei Argumenten, die er angeführt hat. Und bei der einen weiss ich es noch nicht. Also es ist Kontinuität, das stimmt. Es ist gemäss rechtliche Auslegung von nicht nur verschiedensten Gutachten, sondern auch, es ist relativ einfach, wenn man die Verfassung liest und Gesetz liest, ist es die Lösung, die man machen kann. Und ist es kein Zwang, dass man ein Ständemehr braucht. Und wir haben es in den Erweiterungen der Bilateralen auch noch nie gemacht. Also von dem her hat er dort zweimal einmal recht, ob es die beste Lösung ist. Das weiss ich jetzt noch nicht. Da warte ich jetzt effektiv im Moment die Vernehmlassung ab und insbesondere, was die Mehrheit der Kantone dazu sagen werden. Weil Ständemehr ist ganz klar ein Instrument, wo die Kantone noch einen gewissen Hebel haben, damit sie nicht können übergangen werden von bevölkerungsreichen Kantonen, von grossen Kantonen, wie zum Beispiel Zürich. Und das müssen wir jetzt schauen, was die Kantone dazu sagen, die Kantonsregierungen dazu sagen, ob sie finden, doch, es langt uns das fakultative Referendum oder nein, wir wollen Ständemehr.
Aber hätte man dann nicht müssen, wie es Ignacio Cassis ursprünglich auch vorgesehen hat, beide Varianten in die Vernehmlassung schicken und dann schauen, was rauskommt? Das wäre gut schweizerische Tradition gewesen, bei so einer umstrittenen Frage. Warum soll der Bundesrat gerade schon sagen, wir wissen, was recht ist?
Also der Bundesrat hat verbunden mit der rechtlichen Entscheidung und die spricht für das fakultative
Referendum. Aber es geht auch um Politik.
Nein, das ist so. Sie spricht dafür. Wir haben klar, in der Verfassung ist so eine Abstimmung nicht vorgesehen für ein obligatorisches. Jetzt kommt es aber. Man kann einen politischen Entscheid treffen. Das kann der Bundesrat, das kann auch das Parlament. Und er hat das verbunden, gleichzeitig jetzt mit dem politischen Entscheid, indem er gesagt hat, wir favorisieren das Fakultative. Damit tut er aber in der Vernehmlassung überhaupt nichts vorspüren, weil die Vernehmlassung ist ja genau so. Nein, es steht ja in der Vernehmlassung, der Bundesrat empfiehlt das fakultative Referendum und jetzt kann man sich dazu vernehmen lassen. Und jetzt können Verbände und all die Organisationen, die angeschrieben werden, insbesondere Kantone, die es betrifft, können jetzt schreiben, wir sehen das anders als der Bundesrat. Also inhaltlich würde das, was du jetzt vorgeschlagen hast, wo man ja gut schweizerisch könnte sagen, komm Bundesrat, heb doch mal keine Meinung dazu. Weil gewisse würden ja sagen, Bundesrat, du hast einfach keine Meinung. Also jetzt bitte tu dich auch politisch positionieren und das hat er jetzt gemacht. Aber Kantone können genau gleich jetzt etwas dazu sagen und könnte das allenfalls auch noch hier im Parlament kehren.
Aber in unserem System tut sich der Bundesrat festlegen, wenn er eine Botschaft ans Parlament schickt und nicht vor der Vernehmlassung. Es ist schon ein bisschen früh.
Man will damit
vorspuren. Es ist doch klar.
Es gibt beides und es ist klar, er hat eine politische Haltung jetzt kontra. Das ist klar und das ist nicht weg.
Und jetzt gehen wir weg vom Bundesrat. Was denkt Hans-Peter Portmann? Das nimmt mich unter. Weil weißt du, du bist auch nicht Jurist. Es ist nicht eine juristische Frage, es ist eine politische Frage. In diesem Haus hier oben hat man in den letzten 25 Jahren bei jeder Gelegenheit, wo es darum gegangen ist, soll man ein obligatorisches Staatsvertragsreferendum einführen, ja oder nein, hat man immer gesagt, nein, das müssen wir nicht einführen, wenn dann ganz grosse Verträge kommen, dann machen wir das wie damals beim EWR oder damals beim Freihandelsabkommen. Wir machen es dann schon. Vertraut uns doch, wir machen es schon. Und jetzt machen wir es plötzlich nicht.
Also, erstens habe ich überhaupt keine Angst vor einem obligatorischen Referendum. Ich kann mit beiden Lösungen leben. Mhm. Für mich im Moment nochmal, aber es ist eben auch das, auch ich muss mich an gewisses Recht halten und an die Verfassung ist es klar, von der Verfassung her brauchen wir es nicht. Ich werde mich dann entscheiden, wenn sich Kantone dazu geäussert haben. Das heisst, wenn Kantone heute sagen, wir haben können bereits in den Verhandlungen, in dem Sounding Board, wo sie auch drin sind, und in den Verhandlungen haben wir können für uns sicherstellen, dass wir nicht dort müssen etwas an Souveränität geben, wo wir uns das nicht leisten können. Es müssen alle etwas an Souveränität geben. Also muss man sich nie etwas vormachen bei jedem Vertrag. Wenn ich einen Mietvertrag mache, noch immer zu Miet geht, gebe ich auch an meiner Souveränität ab. Also wenn Kantone sagen, wir haben uns einbringen können, für uns stimmt heute die Lösung, dass wir kein obligatorisches Referendum brauchen, dann sehe ich aus meiner Sicht auch kein Grund, warum ich eine andere politische Haltung einnehmen muss. Wenn aber Kantone sagen, das geht für uns nicht, wir finden, es braucht auch Stände mehr, aus den und diesen Gründen, dann gehe ich nochmal über die Bücher, überlege mir das und werde allenfalls dann sagen, okay, dann finde ich, das Parlament soll Kantone nicht übersteuern, dann gewähren wir doch das Stände mehr. Der Entscheid ist bei mir noch nicht getroffen und der wird getroffen sein, wenn die Rückantworten von dieser Vernehmlassung da sind.
Und wenn das knapp ist, 11-14 oder 12-13?
Dann bin ich guter Demokrat, so wie ich es zum Beispiel war bei der Masseneinwanderungsinitiative, wo es sehr knapp war und wo ich da in diesem Haus gekämpft habe, dass man die anders umsetzt, als wie man sie jetzt umgesetzt hat, wenn ich nicht einverstanden war, dass man auch das Volksmehr entscheiden tut und wenn es nur um 0,1 und 0,2% geht. Irgendwann musst du die Schnittlinie trennen und ich finde, am besten ist sie wirklich, dass sie dort trennst, wenn es nur ein Kanton ist, wo in der Mehrheit die Mehrheit ausmacht, dann musst du halt dort die Schnittlinie trennen. Das Prinzip versuche ich in allen demokratischen Geschäften, die wir hier haben, seit ich Politik mache, aufrechtzuerhalten. Mhm. Vielleicht klingt es mir nicht immer, aber ich versuche es.
Jetzt gibt es natürlich Gutachter, die sagen, die Verträge sind so einschneidend, dass sie eben Verfassungsrang haben. Also, ich muss jetzt nicht alles zitieren, das wäre viel zu langweilig, aber weil sie eben in politischen Prozess eingreifen, die Verträge, weder du noch ich haben sie bis jetzt gelesen, aber wir haben schon vieles darüber gehört, oder? Was die institutionellen Mechanismen angeht. Und darum sollen sie eigentlich, kann man es gar nicht anders machen.
Also, wir haben ja Anhörungen gemacht, verschiedenste in der außenpolitischen Kommission.
Leider hinter verschlossenen Türen.
Ja, das ist halt so.
Man könnte es öffentlich
machen. Rolle ändern und nicht mehr Journalist sein und Parlamentarier sein.
Also zum Wohl. Zum Wohl. Aber es ist vorgesehen, ihr dürft so Hearings auch öffentlich machen und ich bin sehr gespannt, ob wir das dann mal machen.
Aber die Kommissionssitzungen sind eben oft auch so, dass Hearing ineinander auch reingehen, dass die politische Diskussion dann eben auch stattfindet, die Meinungsbildung stattfindet. Und dieses Gesetz sieht im Moment, das kann man ja übrigens auch ändern mit einer Volksinitiative, ich hätte auch kein Problem dazu. Hat übrigens, wenn ich einen Schwenker machen darf, hat übrigens die EU genau anders. Und das ist auch der Grund, ich darf oder muss nächsten Montag, Dienstag nach Brüssel, wo die jährliche gemeinsame Sitzung zwischen EU-Parlament und Schweiz-Parlament. Ich bin in dieser Delegation und die ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben enge Wirtschaftsbeziehungen mit der EU, unabhängig, was wir jetzt für Verträge haben. Und genau dort haben wir das Problem. Genau dort, das kennt die EU nicht. Die sehen die Verträge alle und wir nicht. Und darum wäre ich jetzt auch eingeladen, die Verträge zu sehen. Also Sie kennen das hinter verschlossenen Türen nicht so. Es ist übrigens auch wie die Ausschusssitzung dort. Die ist öffentlich gegenüber uns. Das wollte ich als Beispiel bringen. Aber lass mich schnell auf deine Ausgangsfrage noch mal zukommen, betreffend diesen Gutachten.
Verfassungsrang.
Nein, geht. Treffen Gutachten, ja. Verfassungsrang. Uns sind zwei Gutachten vorgestellt worden, wo genau das ist, was du sagst. Nämlich, dass verfassungsmäßig die finden, man müsste das eigentlich machen. Die haben eine grosse Tragweite. Und uns sind sechs Gutachten, und ich möchte deutlich sagen, von diesen sechs Gutachten sind zwei bestellt vom BEJOT, also Bundesamt für Justiz, und vier unabhängige, und sechs Gutachten sind zum anderen Ergebnis gekommen, dass man es nicht soll unter.
Das ist nicht eine quantitative Frage.
Ja, aber was soll ich jetzt, wenn du musst entscheiden? Es ist nicht eine quantitative Frage. Also, schau, wenn du in so einem Gremium sitzt und jedes Gutachten liest sich gut, und du hast acht Gutachten.
Gut, das ist das Problem von Juristerei.
Sechs kommen zu dieser Lösung und zwei zu dieser. Und du liest die, du diskutierst das ab. Dann muss man halt auch sagen, und du musst irgendwann eine Entscheidung treffen. Und dort war ja die Entscheidung von der Aussenpolitischen Kommission, dass man dem Bundesrat empfiehlt, das fakultative Referendum vorzuschlagen. Da haben wir einen Brief gemacht am Bundesrat.
Bist du dafür gewesen?
Ja, selbstverständlich. Also selbstverständlich, weil ja. Weil die acht Gutachten haben wir uns damit auseinandergesetzt. Da habe ich müssen sagen, gut, von diesen acht Weisen oder Weisinnen sind sechs zum einen Schluss gekommen und zwei zum anderen. Und irgendwann musst du eine Entscheidung treffen. Und dann bin ich dem gefolgt, was sechs, also die Mehrheit von diesen Gutachtern heute zu der Verfassung sagen.
Man könnte noch jemanden nehmen, der nicht ein Gutachten geschrieben hat, sondern ein Urteil. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass die Abkommen über der Verfassung stehen.
Ja.
Und das versteht, glaube ich, niemand. Dass etwas, das über der Verfassung steht, wenn wir den Vertrag jetzt irgendwie diskutieren und dann irgendwann mal abstimmen, wo über der Verfassung steht, dass die nicht sollen Verfassungsrang haben und nicht darum nicht sollen einem obligatorischen Referendum unterstellt werden, wie alles andere, wo Verfassungsrang hat. Also das ist weiter oben, soll aber irgendwie dann gleich weiter unten sein.
Ja, ja,
die Logik, jetzt, das versteht, glaube ich, niemand.
Da sind wir, also die Logik, nicht nur die Logik, sondern die Praxis, die wir im Moment haben in der Schweiz, finde ich auch nicht gut.
Mhm.
Ist übrigens, das Bundesgericht hat nicht zu fakultativ oder obligatorisch gesagt.
Nein, aber sondern zum Rang.
Sie hat zum Rang gesagt, und das macht sie nicht zum ersten Mal, weil es hat nämlich andere Fälle gegeben, du erinnerst dich. Wo steht das internationale Recht?
Wir haben mal eine Volksinitiative.
Genau. Wo steht das internationale Recht? Das war nämlich der Ursprung gewesen. Steht jetzt das über dem
Schweizer
Verfassungsartikel oder nicht? Weil das internationale Recht hat auch Verfassungswirkung. Das müssen wir auch sagen.
Ja, weil es oben dran steht, gemäss Bundesgericht.
Nicht gemäss Bundesgericht, weil es eben auch in der Verfassung steht. Und jetzt hat sich Praxis, wenn man es genau anschaut.
Ich hoffe, die Leute sind jetzt nicht abgestellt.
Nein,
aber hört jetzt auch zu. Hans-Peter Portmann tut euch das ganz genau erklären.
Ich hoffe auch nicht. Also, für mich persönlich ist klar, darf das internationale Recht nicht über dem schweizerischen Recht stehen, verfassungsmässig, nur verfassungsmässig. Jetzt hast du aber manchmal Volksabstimmungen, die am einen Ja sagen und am anderen ein Ja gesagt hat. Das heisst also, wir haben in der Verfassung heute schon eigentlich Artikel, die sich beissen und die eigentlich nicht miteinander vereinbar sind. Und jetzt geht halt das Bundesgericht dran, wertet an und für sich dort, wo das Volk, ja nur dann, wenn das Volk zu einem internationalen Vertrag Ja gesagt hat, wir haben das bei der UNO, also die UNO-Charta, unsere UNO-Mitgliedschaft, und wertet darum die UNO-Entscheidungen, wo das Volk Ja dazu gesagt hat, zum Teil höher als gewisse, vielleicht Verfassungsartikel, die so eine UNO-Entscheidung kritzen würden. Dort versuchen wir jetzt, wir haben hier einen Konflikt. Wir versuchen jetzt in der APK mit dieser ganzen, was ist Softlaw, was ist Hardlaw, was ist kommt da und was kommt dort, wir versuchen jetzt dort ein bisschen eine Linie reinzubringen. Und ich glaube, wir müssen irgendwo dazu kommen in der Schweiz, dass wir sagen müssen, der Verfassungsartikel, wo das jüngste Datum hat, und wenn das Volk im Wissen zu diesem Verfassungsartikel, im Wissen, dass sie damit aber ein paar andere Verfassungsartikel ritzt, wenn das Volk trotzdem Ja sagt, dass wir irgendwann einmal dazu kommen und sagen, dann gilt der. Also es ist zugegeben, wir haben da, weil wir kein Verfassungsgericht haben, und das will ich unter keinen Umständen in unserem Land, aber weil wir kein Verfassungsgericht haben, in unserem Land haben wir da manchmal Konflikte.
Hans-Peter, du hast leicht abgelenkt, weil das ist die alte Schule. Das ist die gilt
immer noch.
Die gilt eben nicht mehr. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass die bilateralen Verträge, insbesondere das Freizügigkeitsabkommen, sogar dann über den Verfassungsstaat, wenn später ein Volksentscheid stattgefunden hat. Und das ist das Entscheidende. Darum sind ja diese Verträge eben so wahnsinnig wichtig. Darum gibt es Leute in diesem Land, ich inklusive, die sagen, man muss es obligatorisch
machen. Also das hat das Bundesgericht so nicht explizit entschieden. Sondern das Bundesgericht hat gesagt, bei der Umsetzung der Masseneinwanderungsinitiative
in einem Alter. Das war der Fall.
Hat gesagt, und geht's genau um das. Da müsst ihr eine Lösung suchen, wo ebenfalls der internationale Vertrag, der ebenfalls einen Verfassungsstatus hat, wo der vereinbar ist. Und sonst Münder, und das hat ja, das weißt du auch, das haben ja die Initianten auch gelernt, jetzt in der neuen Initiative, sonst Münder künden. Und das ist auch wirklich die Konsequenz, die ich auch finde, wenn wir zwei gegenteilige Verfassungsaufträge haben, wo man nicht irgendwie gesetzlich kann miteinander vereinbaren kann, was oft ja auch nicht gut ist. Und ich finde, wir hätten strenger zugunsten von der Masseneinwanderungsinitiative machen müssen. Da hätte es noch Raum gehabt, aus meiner Sicht. Dann muss man das eine oder andere halt künden. Und einfacher ist es natürlich, einen Vertrag halt dann zu künden über eine Initiative, als einen anderen Verfassungsartikel rauszubringen aus der Verfassung über eine Initiative. Aber da haben ja die Initianten gelernt und haben jetzt die neuen Abstimmungsvorlage.
Genau.
Und
anders. Was mich noch wundernimmt, weißt du, du bist ja ein erfahrener Politiker. Und die Frage vom Vertrauen, die Frage auch der Entscheid jetzt vom Bundesrat, was der auslöst. Ich nehme an, du wirst auch Mails, SMS, was auch immer bekommen haben von Leuten. Ich finde es eben gleich, ich komme noch mal auf das zurück, ein bisschen im Vertrauensbruch. Weißt du, du bist bei diesen Debatten dabei gewesen, wo es um Staatsvertragsreferenden gegangen ist. Die SVP fordert das in den letzten 25 Jahren, so rund alle 6-7 Jahre. Und geht jedes Mal ab. Und jedes Mal mit dem sind Gegner, das braucht es nicht. Wir machen es dann schon für euch. Und auch der Bundesrat hat immer wieder gesagt, ja, wir machen es dann schon. Das letzte Mal in der Volksinitiative über Staatsverträge fürs Volk hat er sogar einen Gegenvorschlag vorgeschlagen, oder? Ich meine, und jetzt antreten und sagen, es ist alles nur Schall und Rauch gewesen, wir machen es jetzt nicht. Was das in der Beziehung, und das ist in der Schweiz in einer direkten Demokratie entscheidend, das weißt du, die Beziehung zwischen dem Bundesrat und dem Stimmvolk, da ist etwas passiert, zumindest wenn ich die Reaktionen, die ich bekommen habe. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, aber schau, also wenn die Gegnerschaft von denen, und das sind ja die Argumente, die du jetzt da bringst, Gegnerschaft von diesen neuen, modernisierten und updateten bilateralen Verträgen, wenn die Gegnerschaft wirklich ehrlich wäre und würde sagen, es geht da wirklich darum, um den Inhalt, was ein Ständemehr verfassungsmässig will, dann müsste die Gegnerschaft auch auf die Lösung kommen und sagen, gut, wenn die Kantone wirklich gegen die Verträge sind, dann müssen sie es nicht wegen dem Ständemehr bringen, und sie bringen es ja darum nicht, sondern dann müssen sie gegen die Verträge sein und die Opposition gegen die Verträge antreten. Aber wir wissen ganz genau, die Gegnerschaft will das Ständemehr nur, und jetzt könnte ich sogar das Wort sagen, missbrauchen, weil sie wissen, sie haben dann mehr Chancen, dass es keine Mehrheit für die Vorlage gibt. Und man kann auf keinen Fall sagen, da wird das Stimmvolk umgangen. Und jetzt ist die Frage, es gibt zum Beispiel auch gesellschaftliche Themen, wo ich völlig gegen ein Ständemehr bin. Will ich mir sagen, Das ist der einzelne Mensch in unserem Land, der davon profitiert oder nicht davon profitiert. Und hier ist die Frage bei diesen Verträgen, A, bei der Volksabstimmung kann jeder Einzelne von sich sagen, profitiere ich in meinem Berufsleben, in meiner Rente, in meiner Ausbildung oder profitiere ich nicht davon? Ist es ein Minderwert für mich, die Verträge? Und jetzt müssen Kantone sagen, und nur das hat mit dem Ständemehr zu tun, profitieren wir davon oder profitieren wir nicht davon? Und ich finde, die Frage vom Ständemehr wird da wirklich missbraucht, auch der Vorwurf, man hat kein Vertrauen ins Volk oder so. Ich habe keine Angst vor dem Ständemehr, aber man hat da kein Vertrauen ins Volk. Das finde ich, ist nicht gerechtfertigt, weil ehrliche Antrieb von der Gegnerschaft, die jetzt so kämpft für das Ständemehr, ja, ist nur, können die Vorlage zu bodigen, weil man sich sagt, da haben wir ein bisschen mehr Chancen. Aber mit dem Inhalt, für was Ständemehr gedacht ist, hat es nichts zu tun.
Also, den Punkt kann man so sehen. Aber meine Frage ist eine andere. Ich habe nicht gefragt nach der Motivation der Gegner, sondern nach der Motivation der Befürworter oder vom Bundesrat.
Ja, die Motivation.
Nein, ich meine, die politische, das ist die Frage, was die Frage passiert mit dem Vertrauen, ja,
das hat aber nichts mit Vertrauen zu tun.
Mal, nein, wenn Vertrauen. Der Bundesrat 25 nein. Jahre sagt, ja, wir brauchen kein obligatorisches Staatsvertragsreferendum, weil wir dann, wenn irgendwie grosse Sachen kommen, dann schon euch, und zwar das Doppelte, ein obligatorisches Referendum machen, wie beim EWR, wie, oder? Man hat das x-mal versprochen, ich habe eine ganze Sammlung von Quotes, ich bringe die mal, ja, auf nebelspalter.ch, das ist Wahnsinn.
Aber vielleicht ist damals,
Entschuldigung, was, aber was passiert?
Dann tut es mir leid, dass der Bundesrat.
Hast du das Gefühl, meine Frage ist die, lohnt sich für den Bundesrat und für die Befürworter, das politische Kapital einzusetzen und damit auch ein Signal von der Schwäche auszusenden? Wir haben Angst vor den Ständen.
Es ist eine klare politische Entscheidung. Vielleicht magst du recht haben. Vielleicht ist das Signal, das er jetzt hier aussendet, wir haben Angst vor den Ständen, ist sicherlich ein falsches Signal, wenn er das aussendet. Aber das tut er ja nicht. Es kommt ja die Vernehmlassung. Der Bundesrat hat eine klare politische Haltung publiziert. Er will, dass die Verträge eine Mehrheit kommen, ist klar. Ein fakultatives Referendum ist einfacher als ein obligatorisches. Aber er muss die Unterscheidung machen, wie es auch das Parlament machen muss. Er muss die Unterscheidung machen. Fakultatives Referendum tue ich der Bevölkerung alles vorlegen und die Bevölkerung hat die Freiheit und ich umgehe sie nicht. Ständemehr, das obligatorische Referendum, sagt er oder sagt er nicht, ist denkt, wenn Kantone sagen, gleich wie die Bevölkerung, wir wollen ebenfalls eine starke Stimme haben, wir brauchen die, wir wollen die. Und das hat jetzt nichts mit der Bevölkerung zu tun, das hat mit den Ständen zu tun, mit den Regierungen zu tun. Unsere Ständeräte da innen vertreten auch die Regierung und Kantone.
Und aber ohne Instruktion.
Ohne Instruktion, ja, aber am Schluss ist es gleich so. Also, wir wissen es. Ja. Die Instruktion ist am Schluss gleich. Und es ist klar, dass wenn die Kantone in der Mehrheit finden, nein, wir sind so betroffen davor und es müssen auch noch die Kantone in der Mehrheit zusagen, dann wird, bin ich fast sicher, wird hier im Parlament der Vorschlag vom Bundesrat abgeändert und es kommt das obligatorische Referendum.
Also, ich finde. Du meinst, der Bundesrat kommt auf den Entscheid zurück und sagt.
Er muss nicht auf den Entscheid zurückkommen. Also da hättest du ein falsches Rechtsverständnis.
Auf den Entscheid vom letzten Mittwoch zurückkommen im Sinne von. Nein, wir haben jetzt in der Vernehmlassung gesehen, dass ganz viele Gruppen, Kantone und so weiter sind für ein obligatorisches Referendum.
Das Parlament macht die Abstimmungsvorlage, ja, nicht der Bundesrat.
Ja, aber.
Er hat noch nichts mehr zu sagen. Das, ja, Parlament wird entscheiden, ob es ein,
ja, obligatorisches, das ist am Schluss,
oder
ein. Aber vorher gibt es noch einen Entscheid vom Bundesrat, was er euch wirklich in die Botschaft
hineinschickt. Ah, das,
hast, ja, du das Gefühl, hast du recht. Hast du das Gefühl, er könne das noch. Das wäre ein Gesichtsverlust der Extraklasse.
Wobei, da hast du recht, vielleicht macht es nicht, vielleicht macht es, aber es ändert in diesem Haus gar nichts. Wir sind unabhängig, was uns der, gut, Bundesrat,
hoffen,
überweist.
Wir.
Nein, schau mal, die grossen Vorlagen, die sind, die meisten grossen Vorlagen, die vor das Volk kommen, sehen meistens überhaupt nicht so aus, wie es der Bundesrat gemacht hat. Das finde ich viel eher überlegenswert. Warum schafft es in der heutigen Zeit oder seit einigen Jahren, vielleicht seit 10 Jahren, oder der Bundesrat nicht mehr so, wie er es vor 20 und 30 Jahren geschafft hat, Vorlagen zu bringen, die da innen relativ gute, satte Mehrheiten haben. Da muss sich der Bundesrat eher überlegen, wie er eigentlich in diesem Land regiert und das nicht mehr schafft, damit er zum Beispiel da oben die bürgerlichen Parteien hinter sich hat.
Das müssen wir ein anderes Mal diskutieren. Ja. Aber es hat auch mit dem Vertrauen zu tun. Aber ich will noch eine Frage. Hast du das Gefühl, hilft jetzt der Entscheid, also ist das jetzt rein polittaktisch, ist jetzt das ein Entscheid, wo der Befürworterseite von diesen Verträgen hilft oder einer der Gegenseite?
Also es wäre völlig grundfalsch für so einen wichtigen Entscheid für unser Land, wenn sie diese Nebenfragen scheitern. Befürworter müssen, zähle ich mich dazu, müssen die Bevölkerung können überzeugen, dass Verträge zu haben in der Zukunft gegenüber der Alternativlosigkeit, die uns Gegner immer noch nicht aufzeigen können, was denn überhaupt wäre, wenn wir die Verträge nicht mehr haben. Keiner von diesen Gegnern, insbesondere von diesen Unternehmern, von diesen Milliardärinnen und Milliardären, also Martula Blocher steht nicht hier im Parlament und sagt, all ihr, die nachher eure Jobs verlieren, weil wir die Verträge nicht mehr haben, euch
gibt es verliert doch niemand einen Job.
Das ist doch nicht wahr. Also, wie kannst du das garantieren?
Das müssen wir jetzt anders mal diskutieren.
Aber nein, das Risiko ist so groß.
Das ist Polemik.
Das ist nicht Polemik.
Das ist reine
Risiko
Polemik.
Ist so groß, dass kein gewählter Volksvertreter mit gutem Gewissen kann die Beziehung zu der EU so kaputt machen, dass unsere Unternehmungen müssen nachher ihre Jobs, nicht alle, aber einen grossen Teil von ihren Jobs verlagern in die EU. Und das ist, sagt ihr, jeder, der ein bisschen geradeaus denken kann, ein bisschen etwas von Wirtschaft versteht, sagt ihr, dass jeder das Risiko hat, keine Volksvertreterin, kein Volksvertreter eingehen. Und ich muss, und damit ich zu meinen klare Antwort nochmal kommt, es kann nicht sein, dass ein Abstimmungsausgang an solchen Nebenfragen scheitert, sondern es wird müssen von den Befürwortern klar die Verantwortung übernommen werden, dass man aufzeigen kann, dass es keine Alternative gibt zu den Verträgen, die wir jetzt hier haben, im Zusammenspiel mit dem EU-Markt. Und das wird klar gewisse Nachteile in Kauf nehmen, aber dass die Nachteile nie und nimmer so hoch sind, wie das Risiko, das wir nachher auf uns nehmen, für unsere schweizerischen Arbeitsplätze, für unseren Wohlstand, für unsere Sozialversicherung.
Das diskutieren wir sehr gerne bei einer nächsten Sendung. Noch eine letzte Frage. Hast du Sommerferien geplant?
Also, ich habe Sommerferien geplant, dass der Sommer kommt und es Ferien gibt, aber ich habe keine Ferienreise geplant.
Das heisst, du hast Zeit, die 1800 Seiten Vernehmlassungsunterlagen zu lesen.
Das heisst, ich hätte die Zeit, die zu lesen, wenn ich ab und zu ein verlängertes Wochenende in unser Feriendomizil im Tessin gegangen. Ja. Und ich glaube, ob ich es mir nicht antun
will. Was, wieso nicht? Entschuldigung,
nein, das sage ich jetzt ganz
genau. Also ich lese es, ich nehme extra, ehrlich
gesagt. Mach du das?
Ich habe zwei Ferien und bin weg.
Ich bin ganz
aber wenn ehrlich. Ich zurückkomme, dann muss ich einfach vier, möglicherweise fünf Tage, ja. Ich muss die jetzt...
Du bist schon
ich will sie lesen.
Du musst das.
Ja, du bist Politiker, musst es auch.
Ja,
du kannst doch jetzt nicht sagen, dass du die liest.
Also, warte jetzt mal. Also es geht ja darum, ich hoffe, wir haben noch zwei, drei Minuten.
Ja.
Es geht ja darum, dass das, und das habe ich gut gelesen, die 30, 40 Seiten, die man in den Verhandlungen als Abschlussdokument unterschrieben hat und gesagt hat, das sind die ganz klaren Abmachungen, wie wir das Problem lösen wollen. Jetzt geht es darum, dass Leute schauen müssen, ob so, wie man es dort abgemacht hat, auch jetzt in der Gesetzgebung, in den Verträgen, nicht irgendwie plötzlich etwas anderes reintun, dass er dort wird einfach ausführlich bis aufs letzte Komma gesagt, wie man das jetzt wird umsetzen. Und diese Leute haben wir natürlich, die haben wir in der Partei, die haben wir in der Wirtschaft. Also da wartet im Moment eine Fachgruppe von rund 2000 Leuten, wo das wird durchgehen und wo dann auch wir in der Partei und überall werden sagen, schaut, da müsst ihr den Finger draufheben, da und da. Machen wir mit allen anderen Gesetzesvorlagen auch. Dort haben wir immer spezialisierte Leute, die damit beauftragt sind, das zu machen. Es würde null Mehrwert bringen, wenn ich die 1005 oder 1800 Seiten bis aufs letzte Komma durchlese. Aber ich werde den Finger einheben, wenn zum Beispiel beim Lohnschutz oder wenn bei der Souveränität, wenn bei der Frage der Gerichtsbarkeit plötzlich...
Bei der Regulierung als Freisinnige musst du schauen.
Bei der Regulierung, da werde ich den Finger drin haben. Aber das muss ich nicht die Seiten lesen, sondern da hat es jetzt genug, wo uns darauf aufmerksam
machen. Das ist der Unterschied als Journalist.
Und vor allem ist es schön, dass die Gegnerschaft jetzt das Haar in der Suppe geht suchen und die wird uns dann darauf aufmerksam machen.
Das ist Demokratie.
Ja, das ist Demokratie und das ist ja schön. Und wenn die mir das aufzeigen können, noch in der Argumentierung, werde ich natürlich dann gehen und die Seiten selber durchlesen.
Das letzte Mal, wo du da warst, hast du gesagt, wenn man zu viel Zugeständnis der Gewerkschaften macht, siehst du dagegen.
Genau.
Hat man zu viel gemacht oder hat man?
Im Moment hat man gerade aus meiner Sicht so ein bisschen das Limit erreicht, weil es sind schwammige Formulierungen.
Ja, eben ja.
Und nein, warte, es sind schwammige Formulierungen. Und es ist mir schon klar, da innen. Parlament, das sind ja jetzt innergesetzliche, ja, innerstaatliche.
Da kommen noch mehr Forderungen.
Da werden noch mehr Forderungen kommen. Die wissen wir jetzt noch nicht. Die werde ich alle bekämpfen. Mhm. Und nach wie vor, also am Schluss, wenn in unserem Land der liberale Arbeitsmarkt nicht mehr gewährleistet ist, also wenn alles staatlich reguliert und von den Gewerkschaften über schattet wird, dann werde ich mich für diese Verträge nicht mehr einsetzen. Aber ich gehe davon aus, dass die bürgerliche Mehrheit in diesem Parlament das wir können abwenden können. Aber wir werden es sehen.
Genau, das, kann das ich werden wir sehen. Sagen. Spätestens, wenn das passiert ist, müssen wir uns wieder treffen und das diskutieren. Hans-Peter Portmann, danke vielmals, dass du gekommen bist, dass wir diskutiert haben. Danke euch fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Dünn den Daumen nach oben da, einen Kommentar unten dran schreiben oder mir ein Feedback schreiben auf dominik.feusi@nebelspalter.ch. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Weiterempfehlen. Bis zur nächsten Sendung. Auf Wiedersehen, alles Gute.